Die am 5. Januar 1940 geborene und am 11. Juli 2009 verstorbene Spanierin Maria del Carmen de Lare ist am 29.12.2006 mit fast 67 Jahren Mutter von Zwillingen geworden und damit bekanntermaßen die älteste Mutter der Welt in der Neuzeit. Bei den Männern ist Robert De Niro, 79-jährig, Vater geworden. Les Colley lebte von 1898 bis 1998, soll mit 92 Jahren die Liste im Guinness-Buch anführen. Und der Inder Ramjet Raghav lebte von 1916 bis 2020, soll sogar 96-jährig Vater geworden sein. Unsere Geschichte erzählt uns, dass Abraham mit 86 Jahren Vater geworden ist. Da sind Abraham und Sarah das erste Mal Eltern geworden. Die Methoden, im Alter nachzuhelfen, waren noch nicht so ausgereift wie heute und die Betroffenen und auch wir sehen es als gesichert an, dass er, Abraham, Vater geworden ist. Aber ist sie Mutter geworden? Rechtlich gesehen ja. Denn ihre Magd Hagar stand der Sarah in allen Dingen zu Diensten, auch darin, für ihre Herren ein Kind auszutragen. Das setzt wohl beides ein Herrschafts- und ein Vertrauensverhältnis voraus, vielleicht mehr ein Herrschaftsverhältnis. Abraham hat seinerseits von Gott die Verheißung gehabt, Vater eines großen Volkes zu werden. Insofern musste ja irgendwie mal der Anfang gemacht werden. Und hier erleben wir ihn als Befehlsempfänger seiner Frau, Sarah, wenn sie sagt, zeug mal bitte mit meiner Magd ein Kind. Dann macht er das eben ganz widerspruchslos. Das Beispiel scheint Schule gemacht zu haben. Was hier wie so ein Ausnahmefall aussieht, gewinnt an Selbstverständlichkeit, also vielleicht in der Umwelt sowieso schon, aber in der Bibel, lesen wir davon, sein Enkel Jakob bekommt mit seinen beiden Frauen, Lea und Rahel, auch deren Dienerinnen Bilha und Silpa zu Nebenfrauen und bekommt von allen wenigstens zwei Kinder. Bei Lea sind es mehr. Als christliche Gemeinde leben wir nach dem Neuen Testament, da sagt Jesus eindeutig im Markus-Evangelium Kapitel 10, 6 bis 9, ein Mann und eine Frau. Da lesen wir, aber von Anbeginn der Schöpfung hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau, darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was denn Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Alle Richtlinien, die heute per Gesetz geändert werden, erlauben es allerdings, dass ein Mensch, der die christlichen Gebote beachten will, nicht daran gehindert wird. Denke ich zumindest. Mal sehen. Also müssen wir uns bei Gesetzesänderungen nicht von unserer Bibel, insbesondere vom Neuen Testament, verabschieden. Zurück zum Alten Testament. Anfänglich ist die Schwangerschaft der Dienerin für Sarah eine große Hilfe. Sie wird Mutter. Aber in Wahrheit bleibt Sarah trotz der Schwangerschaft ihrer Magd kinderlos. Dieser Umstand enthält Sprengkraft für das Miteinander der beiden Frauen. Die Wirklichkeit ist anders, als sie vorher gedacht gewesen ist. Es entsteht eben doch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Erzeuger und der Empfängerin des Kindes. Nun muss Sarah ihren Mann mit einer anderen Frau teilen. Sarah hoffte durch die Schwangerschaft von Hagar aufgebaut zu werden, aber es kommt anders. Die Leihmutter hat eben eigene Gefühle. Wer kann es ihr verdenken? Sie war einerseits bereit zu helfen, ist aber nun Anlass der hier eingetretenen Spannungen. Hagar sieht auf Sarah herab. Der Mutterstolz ist stärker als die Rechtslage. Sie ist nicht etwa frech gegen ihre Herren, aber die Gesamtsituation, Sarah ist gekränkt. Was soll sie tun? Sie ruft das Familiengericht an. Als der zuständige Richter wird der Ehemann angerufen, Abraham. Aber der ist eben nicht nur der Richter, er ist ja auch der Mitangeklagte. Sarah klagt Abraham an, weil er zulässt, dass ihre Ehe angetastet wird. Der ist also befangen. In Abrahams Urteil soll nun das Richten Gottes zum Ausdruck kommen. Wie geht das? Das Urteil Gottes, der sich der Benachteiligten annimmt. Sein Urteil ist eindeutig. Nach seinem Urteil hat Sarah alle Freiheiten gegenüber Hagar. Das ist ein Entscheid des etwas unglücklichen Abrahams zugunsten seiner Ehefrau Sarah. Und nun? Sarah nutzt ihre Vormachtstellung und bedrückt Hagar. Sie lässt Hagar spüren, wer kann es ihr verdenken, wer die Frau im Hause ist. Leider bleiben Menschen, die Barmherzigkeit erfahren, dennoch unbarmherzig. Das passiert ja immer wieder im Zusammenleben von Menschen. Der eine Mensch wird vom anderen Menschen benachteiligt. Der benachteiligte Mensch wird aus dieser unangenehmen Situation befreit und nun benachteiligt der eben noch selbst benachteiligte Mensch seinerseits den anderen. Solche Konflikte gehören zum Menschsein, zum Beispiel zu Regierungswechseln. Wie können diese Konflikte gelöst werden? Meistens nur durch eine Trennung der Kontrahenten voneinander. Abraham sagt zu Sarah, Hagar ist in deiner Hand, sprich, du hast Gewalt über sie. Aber Hagar will die Behandlung von Sarah nicht ertragen. Sie will sich aus deren Einflussbereich befreien. Sie will weg aus dem Haus der frommen Gemeinschaft und sieht die einzige Möglichkeit in der Flucht. Und das, obwohl sie dabei ihr Leben und das des werdenden Kindes riskiert. Sie flieht in die Wüste. Hagar begegnet nun an einer Wasserquelle in der Wüste einem für sie fremden Menschen. Für sie ist es ein Bote Gottes. Der grüßt sie, grüßen ist immer schön. Und nun stellt er die Frage nach dem Ergehen, woher und wohin. Woher kann sie sagen? Auf der Flucht vor Sarah. Aber wohin? Ich weiß nicht, wohin mit mir. Das kann sie nicht sagen. Der Fremde nimmt Anteil an ihrem Geschick, verströmt auf Frieden. Was er über die große Zahl der Nachkommen sagt, erinnert an die Zusage an Abraham, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. War ja gerade im Kapitel davor. Es gibt auch Parallelen zu den Geburtsankündigungen von Johannes dem Täufer und von Jesus. Die eine Parallele: Der Engel sprach zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Des Namen sollst du Johannes heißen. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich seiner Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein bereitet Volk. Die andere Parallele: Der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Und seines Reichs wird kein Ende sein. Neben den Parallelen in der Form gibt es inhaltliche Unterschiede. Was Johannes und Jesus betrifft, heißt es, du wirst schwanger werden. Was Ismael betrifft, du bist schwanger. Unterschiede aber auch bei dem, was aus ihnen werden wird. Ismael wird ein Wildesel oder ein wilder Mensch werden. Über Johannes, Er wird viele Kinder Israels zu Gott, dem Herrn, bekehren und bekehren die Herzen der Väter zu ihren Kindern. Das ist übrigens der letzte Vers im Alten Testament bei Malachi, Kapitel 3, dass sich die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Und im Neuen Testament der Anfang gleich der. Hier passiert es schon. Ist ja eigentlich ein wichtiges Kapitel. Viele haben ja da eine Spannung, Väter und Söhne. Und über Jesus, Gott wird ihm den Thron Davids geben und sein Reich wird kein Ende haben. Interessant ist aber auch, dass Abraham letztlich ein Vater vieler Völker ist. Kommt ja nachher doch noch was anderes, Isaak, und noch mehr. Abraham ist nicht nur der Vater Israels. Und in der Zeugung der Kinder Abrahams ist der uralte Konflikt von Arabern und Juden vorgezeichnet. Jetzt wieder aufs Schärfste da. Die Reaktion der Hagar auf diese Begegnung mit dem Engel ist eine Gebetsanrede. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dabei nennt sie den Namen dessen, der zu ihr gesprochen hat. Hagar sagt, für mich ist er, wie er auch sonst heißen mag, der Gott, der mich sieht. Das heißt, der sich in meiner Not mir zugewendet hat. Gott habe ich gesehen, nachdem er mich sah. Das heißt, ich bin Gott begegnet. Der Brunnen trägt den Namen Brunnen des Lebenden, Brunnen dessen, der mich sieht. Die Jahreslosung von 2023 ist meines Erachtens häufig verwendet worden. Sie hat einen Gottesnamen betont, der vernachlässigt gewesen ist. Und er ist von einer Person ausgesprochen worden, die ebenfalls vernachlässigt worden ist. Die Vernachlässigten dürfen sich von Gott gesehen wissen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das darf jeder sagen. Jeder, der seinen Weg allein geht, der einsam ist, krank ist, zu Hause im Krankenhaus, der sich abmüht bei seiner Arbeit, auch jeder von uns. Das kannst du erleben. Gott sieht mich. Ich hatte schon überlegt, ob wir jetzt so eine Runde eröffnen, wo jeder mal so sagt, wo er denkt, dass Gott ihn da auch sieht, bei seiner Arbeit. Der Lehrer vor der Klasse, aber der Lehrer auch bei der Kontrolle der Arbeiten. Die Frau oder auch der Mann vor dem Spiegel, wenn man die Haare bürstet und hat davon vielleicht viele in der Bürste. Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder jemand macht hier Haus- oder Gartenarbeit. Er ist gerade alleine im Objekt, keiner sieht ihn. Gott sieht ihn. Schade, was? Ich arbeite und keiner sieht mich. Blöd gelaufen. Nee, das ist ja nicht so wichtig. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Das erinnert auch an Psalm 23, Vers 4, dass er der Taufspruch ist von Werner Bialas, der nun in der vergangenen Woche verstorben ist. Ich habe übrigens vorhin den Termin der Trauerfeier nicht gesagt, weil die noch gar nicht feststeht und ob es eine solche gibt in der Weise, wie wir sie kennen. Der Spruch heißt, und geht es auch durchs dunkle Tal, ich habe keine Angst, du Herr bist bei mir, du schützt mich und führst mich, das macht mir Mut. Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, dann schickst du auch gleich mal unserer Jakobus-Pilgerweg-Wanderin Rumi, von der ich hörte, dass sie jetzt zwischendurch krank war. Und geht es auch durchs dunkle Tal, ich habe keine Angst, du Herr bist bei mir, du schützt mich und führst mich, das macht mir Mut. Es ist eine Zusage an jeden von uns. Gott sieht mich, Gott begleitet mich, Gott macht mir Mut. auch für jeden, der sich für das Reich Gottes einsetzt. Der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen, heißt es in Matthäus 6. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das dürfen wir von uns selber denken, sehen, erfahren, sagen, aber das dürfen wir auch von anderen denken, sehen, für sie beten, dass sie es erleben und sagen, du bist ein Gott, der auch dich sieht. Amen.